Willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 289 am 4. Oktober. Ich bin Philipp Glöckler und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckner. Wir sprechen heute über das Oktoberfest, Sam Bankman-Fried und Zahnschienen. Doch bevor wir anfangen, unvorbereitete Frage für heute: Was sind überhaupt Unit Economics?
Kurz jetzt darauf.
Vielleicht ist es wichtig für die Zahnschienenfrage.
Ach so.
Ja, aufgrund von Pips Reise hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten und entschuldigen uns für die Audioqualität letzte und diese Folge und geloben natürlich Besserung. Trotzdem viel Spaß.
Also unter Unit Economics versteht man, ich würde sagen, die Profitabilität auf Stückkostenbasis. Also das schaffst du es, sagen wir mal ein Beispiel von Gorillas, wurde das Wort ja immer erwähnt, schaffst du es quasi, dass du bei jeder Bestellung nicht Geld verlierst. Dazu kommen dann eventuell noch Kosten des Headquarters oder irgendwelche allgemeineren Ausgaben für den Betrieb der Firma. Aber die Grundfrage ist, bei Unit Economics verliert ein Zalando bei jedem Paket Geld, verliert ein Gorillas bei einer einzelnen Bestellung Geld oder ein Smile Direct Club dann bei einem auf Basis eines einzelnen Kunden oder Kundins. Also funktioniert, also liefert jede einzelne Transaktion oder jeder Geschäftsvorgang einen Deckungsbeitrag für die Firma. Das heißt noch nicht, dass man dann profitabel ist, aber das heißt, wenn man das weiter skaliert, also ganz viele davon macht, sagen wir mal, jedes Zalando-Paket würde nur 1 Cent verdienen, dann heißt es ja trotzdem aber, wenn man Milliardenpakete verkauft, wird die Firma irgendwann profitabel. Deswegen sind Unit Economics relevant, um zu schauen, vor allen Dingen auch, ob das Modell prinzipiell tragbar ist. Was vollkommen klar ist, wenn nicht mal die Unit Economics, die Einzeltransaktionsbetrachtung positiv wird, dann ist es quasi ausgeschlossen, dass die Firma als Ganzes profitabel sein kann. Während es schon sein kann, dass die Firma noch nicht profitabel ist, aber die Unit Economics schon positiv sind, also dass da schon sagen wir, auf jeder einzelnen Bestellung oder jedem einzelnen Verkauf ein positiver Deckungsbeitrag erwirtschaftet wird. So würde ich es erklären.
Und gab es da nicht eine große Veränderung der letzten Jahre von Customer Lifetime Value Betrachtung auf Unit Economics?
It depends. Würde ich nicht.
Weil sonst konnte man sich ja immer vorrechnen, ja, der Kunde ist jetzt bei der ersten Bestellung nicht profitabel, aber wenn er 25 Pakete kauft, dann schon.
Ja, also ich glaube nicht, dass es heißt, dass ein Kunde bei der ersten Bestellung profitabel sein muss. Also es wäre natürlich ein schöner Zustand. Also man kann sagen, dadurch, dass die Finanzierungskosten höher geworden sind, ist es so, dass die Geduld auf in der Zukunft liegende Profitabilität zu warten, wird dadurch kleiner. Also ich warte jetzt nicht 5 Jahre auf, sagen, bis der Customer Lifetime Value Break-Even wird, sondern ich mache die Spanne vielleicht kürzer. Du kannst jetzt sagen, die erste Bestellung ist halt Zeitspanne 0, also muss eben sofort profitabel sein. Ich glaube schon, dass man trotzdem auf den Customer Lifetime Value schaut und nicht nur Geschäfte finanziert, die sofort bei der ersten Bestellung break-even sind. Ansonsten würde man, glaube ich, auch sagen, überreagieren oder falsch handeln. Aber sicher, also was richtig ist, ist, dass man den Customer Lifetime Value vielleicht besser qualifizieren lässt oder dass man nicht einfach glaubt, dass jemand, der heute irgendwie im ersten Monat 10 Euro ausgibt, dass der jedes Jahr zwangsläufig 100 Euro ausgeben wird und so. Also man guckt da bestimmt skeptischer drauf und ist nicht ganz so blauäugig wie früher. Das stimmt schon, denke ich.
Und in Vorbereitung auf die 140 Sekunden Elon am Ende der Folge, was ist der Unterschied zwischen einem Spark und einem Spec? Also ein Spec mit einem R zwischen dem A und dem C.
Es gab aber diesen legendären Spec, ich glaube, es war der größte. Der größte war der Altimeters. Der Grab-Spec war relativ groß, aber es gab einen anderen, der auf jeden Fall relevant groß war mit 4 Milliarden Kapital under Management. Das war der Pershing Square Tontine Spec von Bill Ackman. Ne, Bill Ackman ist der legendäre Hedge Fund Manager seiner Firma ist Pershing Square. Und dieser Spec sollte ja mal einen Teil von Universal daraus spalten und Universal Music, glaube ich, einzeln an die Börse bringen. Das ist dann gescheitert. Und Bill Ackman hat jetzt eine neue Company aufgelegt und von der SEC, also der Kapitalmarktaufsicht, genehmigt bekommen, die im Spark heißt. Und das steht für Special Purpose Acquisition Rights Company. Ich würde sagen, schon ein Rebranding des SPACs. SPACs sind natürlich so ein bisschen außer Mode gefallen, haben schlechte Reputationen sich erworben. Die allermeisten sind heute aus heutiger Sicht gesehen nicht nur negativ, sondern haben den Markt underperformed. Teilweise hat man dann signifikant Geld verloren. Es hat überwiegend nicht die richtigen Companies an die Börse gebracht, mit einigen Ausnahmen, muss man schon sagen auch, aber sagen, die als Klasse hat es definitiv deutlich underperformed. Der Hauptunterschied ist beim Spark gegen den SPAC ist, dass man quasi nicht jemandem einen Blank Check Geld gibt. Also im SPAC hat man investiert in eine Firma, eigentlich in ein Management und gehofft, dass die richtige Firma akquirieren. Und dann hat man nochmal ein Wahlrecht gehabt. Wenn man glaubt, die haben nicht die richtige Firma akquiriert, dann konnte man seine Anteile, sein Geld zurückfordern. Das ist jetzt natürlich relativ teuer geworden, ne? Weil damals hatten wir 0% Zinsen. Das heißt, das Geld dann mal parken und dann mal zurückholen, war kein großes Problem. Jetzt bei 5% Zinsen in den USA ist es halt so, dass du willst dein Geld vielleicht nicht 2 Jahre irgendwo parken. Und bei dem Spark ist es halt so, dass du erst dann quasi investierst, wenn klar ist, was das Target ist. Also Bill Ackman bringt trotzdem eine sogenannte Shell Company oder einen Börsenmantel an die Börse, die noch dann kein eigenes Geschäft hat und die das Ziel hat, mit einer anderen Company zu mergen. Ein Großteil des Geldes wird aber eigentlich erst eingesammelt, wenn klar ist, mit welcher Firma sie mergen. Der Zeitraum dafür ist 10 Jahre jetzt. Auch das kann man sagen, A, entspannt es ein bisschen die Lage, keine Torschlusspanik. Und andererseits, auf 10 Jahre würde halt niemand ihr Geld geben, wenn ich weiß, also was am Ende akquiriert wird und so weiter. Deswegen ist das ein anderes, ob es ein besseres Konstrukt ist, muss man sehen. Ich vermute, es macht keinen signifikanten Unterschied. Das Wahlrecht gab es auch früher, das ist jetzt quasi nur vorgezogen. Pershing Square selber wird 250 Millionen bis 3,5 Milliarden investieren in den SPAC, mindestens aber 5%. Genau, und das sind, glaube ich, die wichtigsten Unterschiede, würde ich sagen. Man könnte so ein bisschen sagen, es ist ein bisschen wie eine gelistete Kapitalerhöhung. Also in einer privaten Company, fairerweise. Na gut, unverbunden mit einem Börsengang. Also was erhalten bleibt, ist, es ist ein verkürzter IPO für Firmen. Also du hast diese Probleme, dass man überbordend positive oder optimistische Prospekte rausgeben kann, weil es eben keine echten IPO-Prospekte sind. Es bringt eine Firma sehr schnell, also innerhalb von wenigen Wochen an die Börse, wenn alles klappt. Genau, du kaufst quasi, der SPAC kauft einen Teil der Firma und repräsentiert einen Teil des Kapitals dann in Zukunft, wenn die gemerged werden. Ja, und der Unterschied ist einfach nur, dass dein Geld nicht ewig gebunden ist, und dass du erst entscheidest, ob du dabei sein möchtest, wenn das Target auch feststeht. Also wenn Bill Ackman sich entschieden hat, er sucht nach schnell wachsenden, glaube ich, relevanten Companies, die noch im privaten Markt sind, hat er gesagt. Und dann wurde er eben gefragt, ob Twitter X da eine Möglichkeit wäre, die er sieht. Und er hat geantwortet, absolutely. Ich bin überrascht, dass er sich freiwillig diesen Sack Flöhe einverleiben wollen würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Elon Musk irgendeine Lust auf eine effektive Board-Kontrolle, also eine vernünftige Governance hat. Normalerweise sind in seinem Board ja nur Leute, die anscheinend relativ wenig zu sagen haben. Ich glaube, es würde Bill Ackmans Brand nicht helfen, das zu mergen und dann damit Twitter wieder mit den erratischen Handlungen, die sie machen, oder sagen wir, der schnellen Innovation, kann man auch sagen, ganz wie man sieht. Ob das dann so schnell, ob das jetzt schon wieder börsengeeignet ist, da wäre ich mir nicht so sicher, und ob er seine Brand damit belasten möchte. Aber das ist ja seine Entscheidung, ist ein mündiger Mensch, der deutlich mehr Erfahrung hat als ich. Genau.
Also hat Bill Ackman ein Vehikel geschaffen, wo er über Nacht eine private Firma an die Börse bringen kann und schaut sich jetzt alles an.
Ja, der Unterschied vom Spark zu SPAC ist nicht so. Achso, noch ein wichtiger Fakt ist, dass die Leute, die vorher in seinem SPAC waren, der Pershing Square Trondheim, wird der jetzt aufgelöst. Der war sozusagen über der Zeit und hat kein Target gefunden. Die bekommen jetzt Bezugsrechte für diese neue Firma unter anderem. Ist vielleicht auch so ein bisschen Weg, sich diese 4 Milliarden da, die er an der Management gehabt hat, auch zukünftig, oder waren es anderthalb? Nee, es waren vier, glaube ich, sich die auch in die Zukunft zu sichern, damit das Geld, damit er von diesem Geld, das Geld ist ja gerade knapp, ne? Jetzt kriegen die Investoren aus dem Tontine-Spec ihr Geld zurück. Das heißt, es wären auf einmal 4 Milliarden, wenn ich mich nicht, ich gucke jetzt einmal kurz, bevor ich hier Quatsch erzähle. Berkshire Tontine. Gut, ich habe noch selbst 4 Milliarden. Und also die Leute, dieser Spec wird zurück aufgelöst und dann wären ja 4 Milliarden liquide, theoretisch. Und ich glaube, diese 4 Milliarden suchen dann ja neues Ziel. Und so knapp wie Cash gerade ist, hat Pershing Square wahrscheinlich ein großes Interesse daran, das sofort sich wieder einzuverleiben. Und vielleicht baut man deswegen wieder sofort ein Vehikel, um dieses Geld aufzusaugen. Das könnte eine zusätzliche Motivation sein. Who knows?
Hast du die Rede von Michelle Obama gesehen überhaupt, als du in München warst? War gut? Hast du was gelernt?
Boah, auch gelernt. Also ist eine charismatische Person, würde ich sagen. Ich bin mir sicher, dass es einige Leute motiviert hat, das zu hören. Oder gab schon noch so ein paar Weisheiten aus dem Buch, die sie wiedergegeben hat. Ich würde es jetzt nicht Learning sagen. Also ich
Auch
finde es.
gutes Entertainment.
Entertainment würd ich auch nicht sagen. Nee, ich glaube, es gibt Leute, die das motiviert und die auch so, wie sagt man das, eine Art Mantra daraus mitnehmen können, so zwei, drei, sagen die, wenn du vor gewissen Entscheidungen stehst, dir helfen. What would Michelle do? Auch das hilft sicherlich Leuten. Ja.
Und die News sind, sie hat 700.000 € für die Keynote erhalten. Kann man schon machen, oder? Bei 5.000 Leuten auf der Konferenz, jederzeit 500 €, 2,5 Millionen und ein bisschen Sponsoring und so, da kann man schon mal 700 für ausgeben, oder? Oder ist es komplett übertrieben?
Also die Rechnung, man könnte die Rechnung ja pro Kopf machen, ne? Dann hast du 120 € pro Kopf, oder? Was ist das? 140? 140. Und wenn ich mir andere Events anschaue, dann ist es oft so, dass der Keynote-Speaker oder Speakerin in dem ungefähr so eine niedrige dreistellige Summe pro Kopf kostet. Also es gibt so Business-Events, da sitzen vielleicht nur 100, 200 Leute rum, und da kriegt der oder die so eine Keynote-Speakerin trotzdem 10, 20, 30.000 €. Von daher ist das eigentlich keine absurde Summe, sonst klingt natürlich riesig groß. Und die Bild-Zeitung, die das recherchiert hat, anscheinend, macht daraus eben in ihrer typischen Boulevardesken-Verkürzung, würde sie sagen, 700.000 € für eine Stunde. Ganz so einfach ist es dann eben doch nicht, ne? Sondern es muss ja jemand dafür aus den USA vermeintlich anreisen mit einem Team. Der Termin dauert natürlich länger als nur eine Stunde, sondern vielleicht eher 2,5, 3 Stunden insgesamt, wie gesagt, plus. Man muss letztlich ein, zwei Tage aus seinem Schedule komplett wegblocken dafür. Und am Ende, wie gesagt, das ist ein Markt. Wenn niemand ist bereit ist zu zahlen, warum nicht? Ich glaube, die, also ihre gesteigerten Sicherheitsanforderungen, die werden ja weiterhin vom Secret Service gedeckt. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen, da würde ich sagen, auch das keine Neiddebatte, aber da würde ich schon sagen, das ist ihr privates, sozusagen, ist ja ihr privates Anliegen letztlich. Und ich vollkommen fair, dass sie damit Geld verdient, meiner Meinung nach, und auch vollkommen fair, dass es so viel ist, und auch wenn es noch mehr wäre. Was ich, aber als Nicht-US-Bürger kann mir das egal sein. Aber die US-Präsidenten und die First Lady bekommen ja quasi lebenslang Secret Service-Schutz. Und das sind quasi solche privaten Events, wobei ich meine, du bist ja nur privat unterwegs, ehrlich gesagt. Und trotzdem repräsentierst du ja irgendwie dein altes Amt noch mit. Ja, muss man sich jetzt auch nicht heiß machen, deswegen. Aber das finde ich schon krasser, dass da sozusagen weiterhin 10, 20 Leute Security mitreisen und das auch bezahlt wird vom Staat, was mir als Nicht-US-Bürger egal sein kann. Aber ich finde, die Neiddebatte, die man versucht aufzumachen, Quatsch. Also am Ende als Konferenzbetreiber, denke ich, macht es, also es zieht Publikum, es stellt die Sponsoren sozusagen in ein noch besseres Licht. Es gibt im Event eine gewisse Größe oder eine gewisse Relevanz. Es sorgt dafür, dass Medienaufmerksamkeit da ist. Im Normalfall würden da halt drei Startup-Medien, zwei Wirtschaftszeitungen und zwei regionale Reporter kommen. Und wenn Michelle da ist, dann kommen vielleicht eben auch noch ein paar überregionale Zeitungen und ein paar größere Wirtschaftsmagazine und hören sich das an. Also, warum nicht? Ich glaube, das ist rational nachvollziehbar als Eventveranstalter, ist es, wenn du es quasi Unit Economics mäßig siehst, um darauf zurückzukommen, also pro Teilnehmenden ist das im Business-Kontext nicht ungewöhnlich, dass der Keynote-Speaker 100 Euro pro Kopf oder ein bisschen mehr kostet. Das wird querfinanziert von Sponsoren. Von daher finde ich es kompletter Nothing-Burger und auch keinen News-Wert. Aber kann man natürlich machen. Ja, blöd, wenn du Böhmermann bist und ein ganzes Jahr dafür arbeitest.
Ja, das war die andere News. Er kriegt 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer vom ZDF. Was runtergerechnet auf 31 Folgen im Jahr irgendwie 21.000 Euro sind. Und er hat ausgedealt, dass er 2024 dann 22 und 2025 dann 23.000 Euro bekommt.
Ja.
Finde ich auch nicht so krass übertrieben.
Ja, mein erster Gedanke wäre, hey, der bleibt doch einfach beim Podcasten, da verdienst du doch mehr pro Episode. Also warum stellst du dich da, ich meine, die Aufzeichnung der Sendung und die Recherche und die ganzen Abstimmungsmeetings vorher, die brauchen ja wahrscheinlich netto auch 2, 3 Tage, würde ich vermuten. Ah, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Es ist ja auch nicht so, dass er nur eine Stunde vor der Kamera steht, ne? Sondern du hast Redaktionskonferenzen, du probst das wahrscheinlich, du musst dich immer wieder abstimmen. Und dafür finde ich das überhaupt kein überzogenes Gehalt. Also ganz ehrlich, in einem guten Jahr kann man das mit einem kleinen Publikum und einem guten Podcast, also ich will nicht sagen, ich würde dafür nicht aufstehen. Das ist natürlich gutes Geld, aber A, es ist hart verdient. Also uns hassen nur ein paar Idioten von 50.000 Leuten. Ihn hasst die halbe, also Hass ist ein hartes Wort, aber sagen, er kriegt Gegenwind von der halben Republik. Und schon auch einiges an Hass ab dafür. Von daher, ich würde mir das für das Geld nicht antun, ehrlich gesagt. Also bei uns ist das, ich würde sagen, das Value for Money oder Verhältnis ist in unserem Fall besser als Podcaster und in seinem Fall vielleicht auch. Ich bin mir sicher, sein Spotify-Dienst ist, sein Verdienst ist eigentlich der spannendere, so dass man fast unterstellen muss, dass er dann dass die Arbeit im Öffentlich-Rechtlichen aus einem höheren Motiv machen. So. Natürlich sind 650.000 Euro eine Menge Geld und sagen, ein nettes Gnadenbrot sich dafür und sagen, der Job gibt ihm die Möglichkeit, dann eine gewisse Agenda zu verfolgen auch. Aber auch das find ich überhaupt nicht teuer, ehrlich. Also es klingt wie Geld, aber wie gesagt, 20.000 pro Episode für jemanden, der easy 30.000 mit einem Podcast verdienen könnte und sich dafür echt eine Menge Scheiße antun muss. Und beide Offenbarungen oder beide dann investigativen Anläufe hier kommen ja aus dem gleichen Haus, wo der Vorstandsvorsitzende 7 Millionen im Jahr verdient und der bestbezahlte CEO Deutschlands ist, nach meiner Information. Das finde ich wiederum auch ein bisschen lustig. Aber nach Neid funktioniert in Deutschland definitiv immer gut.
Das Witzigste an der ganzen Geschichte ist, dass du jetzt tatsächlich aus dem Bett podcastest.
Ja, genau, heute ist das erste Mal, dass ich aus dem Bett podcaste, weil man als Podcaster so schlecht verdient, hat mein Zimmer keinen Schreibtisch heute. Und es ist auch relativ früh, was wie man an meiner Stimme vielleicht hört. So sonor klinge ich, wenn man morgens neben mir aufwacht. Ja, genau, so arm sind wir. Warte mal, bis jemand an die Bild durchsticht, was du hier verdienst. Dann geht der Neid los, glaube ich. Vielleicht mache ich es auch so hintenrum, sodass niemand weiß, woher es kommt. Oder es könnte auch Jan sein, wer weiß. Ich würde niemandem vertrauen, ich würde nicht so offen darüber reden. Aber es ist in dem Bereich, würde ich sagen, in guten Jahren.
Jetzt müsste ich so einen Witz machen. Wie hat Böhmermann sich da
Darüber würdest du reden.
rausgeredet?
Wenn du nur so viel verdienen würdest, dann wärst du leer. Aber bei dir ist nicht glaubwürdig, dass du irgendwann das mehr verdienen könntest.
Dann würde
Du
ich wieder
kannst
in
höchstens sagen,
Großkonzern gehen.
dann würdest du wieder in Großkonzern gehen, genau.
Kurze Werbeunterbrechung. Ich habe am Montag mit David Müller von der Public Cloud Group, kurz PCG, gesprochen und er hat mir erzählt, wie die PCG eine Cloud-Native-Lösung für das Startup LeaseHub entwickelt hat. Aus mehreren veralterten Windows-Applikationen wurde eine skalierfähige Cloud-Native-Web-Anwendung mit Frontend. Alles agil entwickelt in der AWS Cloud. Wir haben ja bereits mehrfach über die Hyperscaler und ihre Mehrwerte gesprochen. Das ist jetzt mal ein konkretes Business-Beispiel. Die Public Cloud Group entwickelt skalierbare, hochleistungsfähige und sichere Cloud-Native-Applikationen und hat zertifizierte Kompetenz in AWS, Microsoft und Google Cloud. Falls du also ein neues Produkt in einer der drei großen Clouds bauen möchtest oder vor einer Transformation in die Cloud stehst, schau bei pcg.io vorbei. Da schreibt man P wie Philipp, C wie Cloud und G wie Glöckler. Das bin ich. Und mehr Informationen zu der Cloud Native Application Entwicklung gibt es in unseren Shownotes. Also viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Zurück zum Oktoberfest. Ist die schlechte Laune in Deutschland jetzt beendet mit dem Oktoberfest? Hört das Gejammere jetzt endlich auf?
Ja, die Financial Times hat berichtet, ich war ein bisschen aufgewiesen und ich dachte, mein Gefühl war eher so, es werden nicht so viele Leute kommen wie sonst.
Weil?
Weil ich schon dachte, die Leute spüren das so ein bisschen und viele Leute verreisen auch in der Zeit international. Andererseits kommen natürlich auch wieder mehr internationale Gäste. Aber es war so, man geht davon aus, dass es eins der erfolgreicheren war und größer als letztes Jahr. Fairerweise muss man sagen, der Hauptfaktor ist was beim Oktoberfest oder bei der Wiese?
Bier.
Nein, Wetter. Und zwar letztes Jahr war es ja so, dass 90% der Zeit oder der Tage geregnet hatte und ich glaube nicht einmal über 12 Grad heiß wurde. Und das dieses Jahr, du hast ja den schönsten Altweibersommer seit Jahrzehnten und dadurch sind einfach optimale Bedingungen, einfach eine Masse mehr zu trinken oder auch öfter nochmal spontan hinzugehen. Und das macht schon einen Unterschied. Was ich komisch fand, ist, dass ist Oktoberfest, also die FT schreibt, dass es, wie benutzt immer das Synonym Pilsner für Bier. Ist Oktoberfest Bier Pilsner? Würde man das Pilsner nennen? Das ist doch nicht so herb wie Pilsner. Aber es ist auch kein helles. Ich glaube, das ist irgendwie so untergieriges Lagerbier, aber Pilsner ist auch ein Lagerbier. Keine Ahnung, ich fand es komisch, im Kontext von Oktoberfest Pilsner zu hören. Wie auch immer, vielleicht ist es auch Pilsner. Aber was die FT auch schreibt, ist, es ist nicht nur der Bierkonsum, der steigt. Wie gesagt, das ist hauptsächlich ein Wettereffekt, muss man sagen. Es gibt auch ein paar andere also Anzeichen, dass sich die Lage wieder verbessert. Was heißt nicht Lage verbessert, aber dass Leute optimistischer, insbesondere beim privaten Konsum, wieder mehr Geld ausgeben. Das ist das jetzt mit den neuesten Inflationszahlen. Die Löhne tatsächlich schneller steigen als die Inflation, plus sozusagen die Renten, Bürgergeld und so, all das so sorgt für neuen Konsum und setzt für den Binnenmarkt neue Impulse. Kann man jetzt wieder sich darüber streiten, ob das eben aus Staatskassen bezahlt werden soll oder nicht, aber Fakt ist, dass Rente und Bürgergeld zu einem hohen Grad in privaten Konsum transformiert werden, was natürlich weiterhin schwer ist für Deutschland, ist oder warum wir besonders stark leiden, warum wir als eine der wenigen oder einzige große Ökonomie schrumpfen, ist halt, dass wir an den CapEx und Investitionen der Welt hängen. Dadurch, dass wir hauptsächlich Maschinenbau und Autos machen. Und das ist natürlich, hängt ab davon, ob andere Länder oder Deutschland und andere Länder neues Kapital, produktives Kapital aufbauen, also Maschinenparks einfach gesagt. Und das passiert natürlich weniger, wenn generell eine Rezession ist. Deswegen würde Deutschland bei einem konjunkturellen Anstieg immer übermäßig profitieren und eben auch sehr stark dann jetzt negativ betroffen sein, wenn einfach in China und auf der ganzen Welt weniger Fabriken gebaut werden. Das ist zumindest ein wichtiger Grund, warum wir deutlich schlechter dastehen, ist, weil wir halt besonders exportabhängig und besonders von den weltweiten CapEx. Ich habe versucht, so weltweite CapEx-Zahlen zu finden. Ist gar nicht so einfach, weil da müsste man es eigentlich sehr schön sehen können. Dann könntest du wahrscheinlich ableiten, dass x Prozent des weltweiten CapEx immer aus Deutschland kommen. Und dann könntest du vielleicht sogar den Nettoeffekt aufs GDP zumindest approximieren. Aber das ist mir ohne weiteres nicht gelungen. Aber ich glaube, natürlich ist sozusagen die Energiepolitik der letzten Jahrzehnte ein großes Problem und die damit verbundene Teuerung. Wenn man will, kann man auch der aktuellen Regierung irgendwie Schuld dafür geben. Ich glaube, es ist auch schon wichtig zu sagen, das ist die Politik der vergangenen Jahre und eben der Fakt, dass wir besonders stark von Investitionen anderer Länder abhängig sind, dazu beiträgt, dass es bei uns besonders schlecht aussieht. Was nicht heißen soll, dass das einzige Problem ist. Es gibt viele andere strukturelle Probleme auch in Deutschland. Genau. Also, ich würde sagen, das Oktoberfest zeigt, der private Konsum ist gar nicht so schlecht, aber auch Wettereffekt. Müssen wir sehen, wie es. Aber die meisten Volkswirtschaftler vermuten, dass es in der Binnennachfrage jetzt deutliche Impulse geben könnte. Wobei, das hängt natürlich auch davon ab, was die Leute, also glauben, ob die Menschen selber glauben, es geht wieder voran oder ob sie ihr Geld zusammenhalten, weil sie glauben, sie können sich sonst nächstes Jahr vielleicht keinen Urlaub mehr leisten. Das hängt natürlich auch alles ein bisschen an der Stimmung.
Oder kein Oktoberfest.
Oder keine Wiesn, genau.
Dann habe ich deinen Money Mindset Podcast angehört, also den ersten Teil, der veröffentlicht war. Mir war es ein bisschen zu viel Fragen auf, wie viel Kohle hast du denn jetzt?
Ja, raten wir wem noch. Mann.
Aber du hast dort kurz erklärt wie, oder erzählt, wie wichtig es ist, gut zu priorisieren und dass es schwierig ist, es gut zu erklären. Magst du es hier nochmal versuchen und noch besser zu erklären? Also wie priorisiert man besser?
Boah, ich finde es nicht so, ich finde es tatsächlich relativ schwer. Also ich glaube, ein bisschen ist halt Intuition dabei und Intuition ist ja dann meistens auch erlernt tatsächlich. Aber ich habe ja erwähnt, dass es so ein, also wenn man wirklich das Gefühl hat, dass man gar nicht versteht, was wichtig was wichtig oder dringlich ist, dann gibt's, es gibt übrigens einen interessanten Spruch, und zwar, es gibt ja diese Eisenhower-Matrix, auf die ich gleich komme, aber es ist gar nicht klar, ob der, also es geht um den alliierten späteren US-Präsidenten, alliierten General Dwight D. Eisenhower oder Ike Eisenhower, und dem wurde gar nichts, glaube ich, unterstellt, dass er diese Matrix genutzt hat. Aber er hat mal ein legendäres Zitat gesagt, und das heißt: I have two kind of problems, the urgent and the important. The urgent are not important and the important are never urgent. Also es gibt zwei Arten von Probleme, die wichtigen und die dringlichen. Und die dringlichen sind nie wichtig und die dringlichen sind nicht wichtig und die wichtigen sind nie dringlich. Also du neigst dazu, strategisch wichtige Sachen immer weiter zu verschieben, weil sie nie in dem Moment wichtig sind. Und gleichzeitig die dringlichen, die du irgendwie bearbeiten musst, sind strategisch aber relativ unwichtig in der Regel. Und so in Anlehnung daran gibt es die sogenannte Eisenhower-Matrix und die kann dabei helfen wahrscheinlich. Werden Probleme in dringlich und wichtig unterteilt. Dann entstehen logischerweise vier Quadranten. Und wenn was zum Beispiel dringend und wichtig ist, dann sollte man es sofort selbst erledigen. Ja, also es hat hohe Relevanz und es kann nicht verschoben werden. Dann sollte man sich dem so schnell wie möglich ASAP widmen. Dann gibt es die Dinge, die zwar dringend sind, aber nicht wirklich wichtig. Dann sollte man die an, was macht man dann?
Delegieren.
Genau, an kompetente Mitarbeiter delegieren. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, weil es voraussetzt, dass man kompetente Mitarbeiter hat. Aber wer ein gutes Leadership macht, sorgt natürlich dafür, dass er gute Stellvertreter oder andere Mitarbeiter hat. Genau, also dringend muss natürlich trotzdem sofort erledigt werden, aber wenn es weniger wichtig ist, kann man es delegieren. Wobei dahinter auch das Bild steht, dass man nur wichtige Sachen nur selber erledigen kann. Das ist vielleicht auch ein bisschen antiquierte Denkweise. Das heißt ja, dass ich mich für, also die Frage ist ja, sollte ich dringend und wichtig nicht auch an die beste Person, den besten oder die beste Spezialistin verteilen? Weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass ich, also als General kann man sagen, ja, ich bin hier ganz klar ganz oben in der Pyramide, aber ich würde schon in Frage stellen, ob dringend wichtig immer heißt selbst erledigen. Ich werfe mir gern selber vor, dass das auch mein intuitiver Gedanke ist in der Regel. Ich würde aber nicht sagen, dass das zwangsläufig richtig ist, weil es kann die richtige Person, die das noch besser kann als du selbst, delegieren, ist auch für wichtig und dringend eine gute Möglichkeit, wenn man nicht glaubt, dass man alles selbst am besten machen kann. Aber darauf kommen wir später noch. Und dann gibt es natürlich die nicht dringenden Dinge und die können entweder wichtig oder unwichtig sein. Wenn die unwichtig sind, soll man die einfach gar nicht, soll man sie ignorieren. Also klingt alles natürlich total einfach, ne? Absurd einfach, aber das sagt diese Matrix. Es scheint Leute zu geben, denen das hilft. Und wenn sie nicht dringend, aber wichtig sind, dann sollte man sie terminieren und selbst erledigen. Wobei auch das, glaube ich, ein Trugschluss ist, weil wenn ich jetzt sage, ich mache das in 3 Wochen, dann gibt's ja in der Regel wieder andere dringliche Dinge, die da vorliegen. Also ich gehe sowas alles gar nicht so übergeplant an. Aber ich glaube, im Zweifel könnte es schlauer sein, es so ein bisschen zu timeboxen und jeden Tag Zeit zu nehmen, um an wichtigen strategischen Fragen zu arbeiten und die wichtigsten. Also klar musst du die wichtigsten Dinge zuerst, also wichtig und dringend musst du zuerst wegarbeiten. Und mit der übrig bleibenden Zeit würde ich immer strategisch arbeiten. Weil wenn nicht, neigst du dazu, absteigen, wichtige Dinge so lange zu machen, bis der Tag voll ist. Und das ist übrigens ein anderes Zitat, sowas, ich würde nicht sagen, aus dem Kontext gerissen ist. Ich habe das schon so gesagt, aber es war, ich erkläre es nochmal, wie es gemeint ist. Ich habe so gesagt, dass es gut ist, immer überfordert zu sein, oder dass ich in der Vergangenheit immer überfordert war und daraus gelernt habe. Damit meine ich nicht die Überforderung, quasi eine zeitliche Überforderung, oder dass ich irgendwie gesundheitlich an meine Grenzen gegangen bin oder so, sondern eher, dass man sollte meiner Meinung nach immer mehr zu tun haben, als man Zeit hat. Ich erkläre gleich warum. Und dann der andere Aspekt ist, man sollte immer intellektuell herausgefordert sein und überfordert im Sinne von, dass du dich so ein bisschen wie ein Imposter fühlst. Was ich nicht sage, ist, du solltest immer 16 Stunden arbeiten müssen, um deinen Job überhaupt zu schaffen. Das ist Unfug, das ist krank, da bin ich auch überhaupt nicht dafür. Das ist übrigens lustig, wie unterschiedlich es aufgenommen wurde. Auf Instagram gab es so einen krassen, sagen, Gegenpush dagegen, weil Leute es sozusagen als Aufruf zum Burnout verstanden haben, und das soll es auch ganz klar nicht sein. Auf LinkedIn fanden Leute es differenzierter betrachtet, würde ich sagen. Aber gemeint war es, wie gesagt, also ich glaube, man sollte immer mehr zu tun haben, als man Zeit zur Verfügung hat. Und nicht, um dann die Zeit auszudehnen, sondern ich glaube, du musst jeden Tag was liegen lassen, weil nur das stellt sicher, dass du die wichtigsten Dinge tust und überhaupt priorisieren musst. Das ist letztlich der Gedanke des ökonomischen Handels. Du musst ein knappes Gut haben. Deine eigene Zeit ist das knappe Gut. Und dann entscheidest du, was du schaffen kannst und was nicht. Und wenn du alles, also die Grundaussage dahinter ist, wenn du alles geschafft hast an einem Tag, also deine Liste abgearbeitet hast, dann unterstelle ich, hast du Dinge getan, die nicht unbedingt wichtig waren. Und die Frage, ob du den hättest delegieren können oder wegschmeißen oder so, ist eine andere Frage, aber daher der Gedanke. Und wie gesagt, ich glaube, ich finde diese Eisenhower-Matrix, wie sie beschrieben ist, gar nicht so gut, terminieren und selbst erledigen. Ich würde eher schauen, die wichtigsten Sachen, die wirklich unaufschieblich sind, zu machen, trotzdem jeden Tag an strategischen Dingen arbeiten oder zumindest sehr regelmäßig, kann auch irgendwie ein Tag die Woche sein oder so. Ansonsten arbeitet man nämlich nie an strategischen Dingen, gerade in einem Startup. Neigt man dazu, immer nur Firefighting zu machen. Und dann kann es schnell passieren, dass man bei der eigentlichen Vision, Mission gar nicht mehr so richtig vorankommt.
Und wie wichtig und dringlich ist deine E-Mail-Inbox am Tag?
Ich lasse mich nicht den Tag diktieren von meiner E-Mail-Inbox.
Aber machst du es so, dass du das irgendwie in eine gewisse Zeitbox setzt und sagst, hier, ich mache jetzt eine halbe Stunde E-Mail und danach mache ich die anderen Sachen?
Ich mache das, wenn ich die wichtigeren anderen Sachen erledigt habe. Also es gibt in der Regel andere wichtige, also ich würde zum Beispiel nicht meine E-Mail, also wenn, sagen wir mal, es ist ein Tag, wo wir um 10 Uhr, 11 Uhr einen Podcast aufnehmen und irgendwie ich bin irgendwie um 7 oder 8 am Computer, dann würde ich erstmal den Podcast vorbereiten. Und wenn dann Zeit übrig ist, würde ich auf E-Mail, aber ich würde nicht erstmal E-Mails machen, gucken, wo steht mein Leben überhaupt, sondern Fakt ist, sagen, mein wichtigster Punkt an dem Tag ist ja der Podcast. Das heißt, das würde ich zuerst machen. Und das heißt dann, dass E-Mails irgendwie 8-12 Stunden länger liegen bleiben. Aber das finde ich vertretbar, ehrlich gesagt. Und wenn, also die Leute, die mich kennen, wissen, dass wir irgendwann was Dringendes haben, mich anders erreichen können. Von daher, ansonsten arbeite ich auch nur für deine E-Mails, glaube ich.
Der große Fluch des normalen Arbeitens in der digitalen Welt. E-Mail, Slack und irgendwelche Boards abarbeiten. Und ja, never-ending Stories of Meetings.
Ja, aber da gibt es ja viele Ansätze, also wie man das versucht zu begrenzen, irgendwie mit nur dreimal am Tag in die E-Mails schauen. Oder ich glaube, es haben schon viele erkannt, dass das eventuell nicht die beste Art ist, zu arbeiten. Aber ja, ansonsten möchtest du uns in deinen stressigen Arbeitsalltag noch einen Einblick geben, wie du priorisierst?
Ich gucke, wann Pip aufnehmen möchte und baue da drumherum mein Leben. That's all it needs.
Genau. Und kriegst dafür ein Böhmermann-like Gehalt.
Ja, wenn das so wenig wäre, würde ich zum Großkonzern gehen.
Ja, stimmt.
Lass uns weitermachen. Die Zahnschienenunternehmen Smile Direct Club meldet nach 4 Jahren Börsengang Insolvenz an. Hier erleben wir, dass ein großes Startup einen großen IPO feiert. Ich habe mir da ein schönes Video angeschaut von damals, als der Co-Founder noch bei irgendwie $20 meinte, wir wollen hier langfristig eine gute Entwicklung haben. Jetzt ist das Ding zu Ende, oder? Also wird wahrscheinlich jetzt Insolvenz, bedeutet ja nicht, dass die Firma zu Ende ist, aber ja, wird auf jeden Fall schwieriger.
Ja, angeblich wollen die Gründer irgendwie nochmal Geld reinstecken oder so, das weiß ich nicht, aber für die Investoren ist erstmal Ende Gelände, würde ich sagen. Und man muss auch sagen, es sieht nicht so aus, als hätte das Modell zu irgendeinem Zeitpunkt besonders gut funktioniert. Ne? Also es ist ja jetzt kein junges Unternehmen mehr, schon eine ganze Zeit lang unterwegs und sind dann eben in der letzten Zeit an die Börse gegangen. Also ich habe mir mal nochmal die Zahlen fürs erste Halbjahr, fürs zweite Quartal angeschaut. Letztes Jahr haben sie 117 Millionen Umsatz gemacht, in einem Quartal, also im zweiten Quartal. Das ist gesunken auf 95. Das müssten so bis mehr 22% weniger, würde ich schätzen. Fast ein Viertel. Nee, also 22% weniger Umsatz sein. Das ist geschrumpft. Gesund geschrumpft, könnte man sagen. Man hat Marketing von 71 auf 50 Millionen reduziert. Aber der Verlust bleibt trotzdem bei 45 Millionen, also fast der Hälfte des Umsatzes. Im Vorquartal des, also im Quartal des vorherigen Jahres waren es noch 55 Millionen. Also man hat 10 Millionen Verlust gespart, macht aber 20 Millionen weniger oder 23 Millionen weniger Umsatz. Das heißt, es scheint auch nicht gut zu, also es scheint nicht gut zu gelingen, das gesund zu schrumpfen. In den ersten 6 Monaten sind schon 50 Millionen negativer Cashflow angesammelt worden. Also es wächst nicht, es hat keine gute Operating Leverage offenbar, sonst könnte man es irgendwie, nee, also es scheint weder skalierbar noch profitabel und damit auch vollkommen klar, dass es nicht funktionieren konnte. Ich glaube, wir haben es nicht so richtig angeguckt beim IPO. Also ich kenne den Markt nicht super gut, habe jetzt auch nicht unheimlich viel Zeit drauf verbracht, aber mein Gefühl ist, am Ende verbraucht das Modell ja immer noch eine bessere Lead-Generierung für Zahnärzte doch, oder? Also du verschickst das Produkt zwar als My Direct Club, aber ich glaube, es ist noch ein Zahnarzt in der Transaktion trotzdem drin. Man hat irgendwie Geld mit der Finanzierung verdient, weil Leute sich das nicht direkt leisten konnten, dann finanziert haben und damit kann man noch ein bisschen mehr Geld verdienen, aber am Ende sind die Marketingkosten immer so hoch geblieben, dass man und auch die Gemeinkosten wundern mich, warum die so hoch sind. Also wie gesagt, wir haben 95 Millionen Umsatz, inklusive der Zinseinnahmen fast 100 Millionen, bis mehr als 100 Millionen. Dann die Cost of Revenues sind 29, das fand ich auch schon relativ hoch, also nur 70% Marge auf dem Produkt. Und dann kommen halt 50 Millionen Marketing und 60 Millionen General und Admin dazu. Da frage ich mich, haben die so Stations, also so Flagship-Stores gehabt oder so?
Ja, genau. Die haben 3 Produkte eigentlich. Das eine sind so Smile-Shops, das andere sind Impression-Kits, also da schicken die dir das nach Hause und dann machst du dir so einen Zahnabdruck und bekommst dann deine Schienen. Und das andere ist in Praxen, dass sie dort mit den Zahnärzten zusammenarbeiten.
Schon mal komisch, wenn du 3 Modelle brauchst.
Siehst du irgendeine Position, dass es vielleicht auch legal irgendwie Klagen oder so gibt, dass die Patienten nicht zufrieden sind?
Also ich glaube, es ist schon mal komisch, wenn du 3 Modelle brauchst, die sich ja fast widersprechen in dem. Also du, wenn du den Leuten das nach Hause schickst und sagst, mach den Abdruck selbst, sagst du ja, du brauchst keinen Zahnarzt. Und wenn du gleichzeitig sagst, wir bieten es auch in der Zahnarztpraxis an, dann musst du erklären, warum brauchst du einen Zahnarzt. So, mache ich das nur fürs Wohlfühlen oder weil ist es dann teurer? Ist das für die Leute, die es leisten können? Es kann ja nur eine von beiden Sachen wahr sein. Entweder ist es ein Produkt, was du komplett selbst machen kannst, was dann deutlich günstiger ist, das ist ja das Versprechen, ist günstiger als die Behandlung beim Zahnarzt. Und dann kannst du so minimal deine, oder nicht minimal, aber marginal deine Zähne mal weiter korrigieren, als mal Direct Club macht. So Aligner-Schienen nennt man das, glaube ich. Also diese Plastikschienen, die man beim Essen rausnehmen muss, ansonsten fast unsichtbar trägt und die aber so marginal, aber über Zeit dann eben doch relevant das Bild deiner Zähne verändern. Und dann Zahnärzte waren immer dagegen. Da muss man auch sagen, ist natürlich in ihrem Lobbyinteresse auch zu sagen, dass man das nicht zu Hause machen kann. Also es gibt, glaube ich, medizinische Gründe, warum man es vielleicht nicht selber machen soll. Es ist natürlich auch klar, dass Zahnärzte nicht sagen, bau dir jetzt selber die Löcher aus dem Zahn oder so. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu sagen. Weil allein, dass die 2 Modelle gibt, ist schon komisch. Ich kann mir vorstellen, dass hast du mal die Reviews dir angeschaut?
Ja, nicht gut.
Ja. Aber
Also
die Frage ist, du
vor allem, wenn
brauchst.
du Trustpilot Deutschland anguckst, sind ja viele nie wieder Kommentare. Aber auch, dass die Firma nicht erreichbar ist.
Ja, also ich glaube, du brauchst schon exzellenten Kundenservice. Dann ist natürlich die Gefahr ist auch so ein bisschen, wenn du es selber machst, glaube ich, dass die Disziplin, das richtig anzuwenden, die Kontrolle, das Anpassen. Also ich will es keine, ja, ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, wenn man es irgendwie sich, wenn es irgendwie erschwingen geht, würde ich das, glaube ich, auch eher. Und ich meine, die Frage ist ja auch, was ist der wirkliche Mehrwert dieses Produkt? Also du kannst es auch über ganz normalen Zahnarzt beziehen, dann kriegst du die Visiline, das ist das Vorbildprodukt, was aber deutlich teurer ist, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich glaube, man kann annehmen, sagen, dass die herkömmlichen Techniken mit den sogenannten Zahnheizungen, also um den verstellbaren wie heißt das? Keine Ahnung. Exo-Zahnklammern, die von außen an den Zähnen dran sitzen oder auch von innen, oder es gibt ja verschiedene andere Modelle. So. Es ist ja fast eher ein Beauty-Produkt, wenn du sagst, diese, also das ist alles meine populär wissenschaftliche Konsumentenmeinung, aber mir scheinen kosmetische Aspekte da mehr im Vordergrund zu stehen. Und ansonsten ist man beim Kieferorthopäden oder Zahnarzt, glaube ich, besser aufgehoben. Aber ich weiß nicht, du bist vielleicht der Experte da.
Die Marge, also ich habe mir überlegt, was können wir daraus lernen? So, und die Marge machen sie ja daraus, dass sie eigentlich Leute haben, die weniger ausgebildet sind und die den Job machen können. Also entweder machst du es selbst oder bei denen im Studio oder sowas. Und das läuft super, wenn es gut funktioniert, aber sobald was schief läuft, gibt es halt schlechte Bewertungen und so weiter. Und ich glaube, du könntest das Learning jetzt auch auf Modelle nehmen, die wir in der Vergangenheit besprochen haben. So, egal ob es irgendwie Zähne sind oder eine Solaranlage, du brauchst halt schon die Leute, die sich vernünftig damit auskennen. Also so diesen Profi oder die gelehrte Person da rauszuschneiden, um da ein Modell zu machen, ist vielleicht kurzfristig eine gute Idee für die ersten 3, 4, 5 Jahre, aber dann langfristig, wenn man halt genug Kundenbewertungen und alles hat, vielleicht dann doch nicht.
Ja, oder du musst es so günstig machen, dass du eine Full-Money-Back-Garantie geben kannst. Ne? Aber ich sage ja immer, die kostet nichts, weil niemand die in Anspruch nimmt. Aber ich befürchte, bei dem Modell würden ein paar Leute, und weil es ja auch relevante Summen sind, um die es geht, würden Leute claimen, ich will dann doch mein Geld zurück, das hat dir gar nichts gebracht. Ansonsten hätten sie es vielleicht sogar angeboten, um die Reviews zu managen. Ja, es wurde ja mal gehypt, und die Dinger sind wie Pilze aus dem Boden gesprossen. Es wurde immer gehypt als ein sehr attraktives Konzept, weil prinzipiell die Rohmargen erstmal ganz gut sind. Aber wie gesagt, wenn du dann eigene Shops dafür haben musst und so weiter, dann ist es vielleicht dann doch nicht mehr so spannend. Ich war überrascht, wie hoch die General und Admin sind, aber es macht vielleicht dann Sinn, wenn sie wirklich diese eigenen Flagship-Stores haben in Fußgängerzonen, dann kannst du auf die, was sind das hier, 200, über 200 Millionen im Jahr, die sie General und Admin haben, dann passt es vielleicht so. Ja. Aber ja, eins von den Modellen, wie gesagt, wenn das verschwindet, die Welt wird es wahrscheinlich nicht stark vermissen. Und es gibt ja konkurrierende Modelle, ich weiß nicht, wie es um die steht. Am Ende, wenn du überzeugt davon bist, kannst du es weiter beim Kieferorthopäden oder Zahnarzt auch haben, wahrscheinlich das Produkt.
Wie sehr freust du dich auf den ganzen Prozess mit Sam Bankman-Fried?
Nicht ganz so sehr wie auf den Google Antitrust Prozess, aber auch da kommen natürlich jetzt schon viele lustigen. Das habe ich übrigens vergessen. Das hätte gut zum Böhmermann-Topic noch gepasst. Schätz mal, was Tom Brady für 20 Stunden Arbeit im Jahr für 3 Jahre bekommt. Also er musste sich committen, 3 Jahre lang 20 Stunden Arbeit zu machen im Jahr maximal. Und schätz mal, wie viel SBF ihm dafür gegeben hat.
Ich würde schätzen 55 Millionen.
Ja, genau. So, der ist auf jeden Fall der Gewinner der ganzen Neiddebatte. Warum steht das nicht auf Bild?
Ich habe mir zur Vorbereitung das Interview angeguckt von Michael Lewis. Den wird man kennen, wenn man The Big Short gesehen oder gelesen hat. Also ein Autor, der das Buch geschrieben hat. Und der gibt ein Interview, das verlinken wir mal in den Shownotes, in 60 Minutes zu Sam Bankman-Fried. Und das Wahnsinnige ist, der hat ja jetzt, also der Prozess fängt heute, Dienstag, 3. Oktober an. Und heute kommt sein Buch auch raus, Going Infinite, darüber. Und das Krasse ist, hast du mitbekommen, wie die sich kennengelernt haben? Also der Autor und der Visionär, der Gründer?
Nee, hör mich auf.
Und zwar wollte ein Investor investieren in FTX und hat gesagt, hier Michael, geh mal bitte mit Sam spazieren und analysier den mal für mich. Oder mach ihm klar, dass ich der richtige Investor bin, um in seine Firma zu kommen. Weil jeder wollte ja in dieser Gelddruckmaschine FTX dabei sein. Und so sind die spazieren gegangen und daraufhin hat dann Michael Lewis gemerkt, okay, das könnte mein nächstes großes Buch werden. Ich muss auf jeden Fall dabei sein. Die haben 100 Mal miteinander gesprochen in der ganzen Zeit, bis SBF eingesperrt wurde, weil er das Tagebuch seiner Ex-Freundin veröffentlicht hat oder an die Presse geschickt hat.
Aber hat der Investor auch investiert dann danach? Oder hat er ihm gleich geraten, nee, investieren wir nicht, aber ich habe hier ein spannendes...
Ich glaube, der hat investiert. Also da hat er nicht erzählt. Also darüber, vielleicht liest man das im Buch, vielleicht auch nicht. Das wird nicht gesagt. Aber zu Tom Brady erzählt er, dass der wirklich enttäuscht war. Also dass es so schön war, dass die beiden, der Super-Nerd und der Supersportler, befreundet waren, obwohl sie überhaupt nichts... Also die haben sich gegenseitig irgendwie bewundert. Und es war wär fast eine Freundschaft gewesen. Und dann erzählt er auch den, also das ist ja schon Wahnsinn, was der für ein Rise and Fall in was für einer kurzen Zeit hatte, ne? Also der Ultra-Nerd, mit dem keiner reden wollte, zu jemand, den auf einmal jeder, mit dem jeder zusammen sein wollte, oder jeder wollte Geld von ihm, und dann wieder zum Nobody, sobald das Geld weg ist.
Ja, und das ist aber ein bisschen das Krasse. So, er sollte eigentlich zum Nobody sein, sondern er sollte eigentlich der meistgehasste Mensch der Wall Street sein. Also wenn du überlegst, also das ist ja auch die Kritik von vielen Leuten, dass er immer noch zu positiv besprochen wird. Also es wird so ein bisschen daran festgemacht, seine Spenden an Demokraten und sein Elternhaus und so weiter. Weiß nicht, ob das der Grund ist. Es könnte ein Grund sein. Also zum Hintergrund ansonsten, es gibt auch eine aktuelle OMR-Episode, wo der Spiegel-Reporter, der jetzt nicht ganz so nah dran war, aber schon einigermaßen nah dran, da ist ein bisschen schildert, wer das interessiert, ist eine ganz spannende Episode, die ich gestern gehört habe. Aber wo es viel Kritik gibt, ist, dass, also wenn du überlegst, wie Bernie Madoff, der vergleichbar viel Geld irgendwie entwendet hat, damals behandelt wurde von den Medien, dann wundert man sich immer noch, warum der wie so ein kleiner Junge, der hier einmal den falschen Knopf gedrückt hat, behandelt wird. Und ich meine, was er gemacht hat, ist mit anderer Leute Geld, spekulative Geschäfte, also mutmaßlich, höchstwahrscheinlich, das werden ja Gerichte jetzt rausfinden, ob er einfach nur eine schlechte Risikovorsorge hatte oder ob er einfach nicht eiskalt gesagt hat, die einzige Möglichkeit, meine Firma zu retten, ist, mit dem Geld meiner Kunden der Bank einen Hedgefonds zu füttern und hochriskante Spekulationen zu machen in der Hoffnung, entweder noch mehr Geld zu machen oder die Firma zu retten, und währenddessen aber Geld in seine Privatsphäre, unter anderem an seine Eltern und so weiter, auch aus der Firma rausgeholt hat. Ich glaube schon, dass er deutlich mehr Kritik verdient. So, wie gesagt, das ist, als wenn irgendwie beim Computerspiel die falsche Abzweigung oder ins falsche Level gegangen ist oder so, aber ich am Ende ist, zumindest im Endergebnis, ist das Ergebnis, dass viele Menschen ihr Geld verloren haben. Und dafür wird er sowohl in 60 Minutes, aber auch sonst, glaube ich, fast noch zu wohlwollend geschildert. So, wie viel Vorsatz jetzt dahinter stand, wird das Gericht zeigen. Es gab ja schon Anzeichen so von Chatprotokollen und so, dass es alles einigermaßen im vollen Bewusstsein geschehen ist. Trotzdem unterstellt man ihm da immer diese Naivität. Aber ich verstehe die Kritiker, die da sagen, man kann den Typen auch gern kritischer betrachten.
Ja, wahrscheinlich hat er Welpenschutz. Weil Unternehmer unter 30, unter 35 kriegen gewisse Welpenschutz.
So wirkt es ein bisschen, ja.
Da gibt's auch einen Punkt, dass er wohl irgendwie gesagt hat, so alle Leute über 45 sind nutzlos. Und parallel hat dann der Autor gedacht, so, ja, eigentlich wäre so ein bisschen Adult Supervision ganz gut hier in der Firma. Weil da, also, ich finde, das ist eigentlich das Krasseste, dass diese ganzen großen Investoren alle da drin waren. aber keiner irgendwie ein Board aufgebaut hat und keiner das da irgendwas aufgesetzt hat, dass das sauber ist. Wenn, also die Geschichte, die dort erzählt wird, ist so ein bisschen so, also er hatte ja seinen Hedgefonds und da gab es schon Konten und alles und mit FTX konnte er halt nicht so schnell Konten in anderen Ländern aufmachen, deswegen ist das Geld erstmal dahin geflossen und so. Das kann ja alles sein, aber du müsstest doch, wenn du auf einmal dann so einen großen Wachstumsschub hast und so viel große Investoren dazukommen, irgendwie einen Plan haben, um das zu professionalisieren.
Ja, vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wirkt halt weiter. Du hast es ja gebaut auf eine relativ einfache Art und Weise. Also ich will nicht sagen, dass es trivial ist, ne? Aber du hast FTX halt gebaut. Das ging mit relativ einfachen Mitteln. Also du brauchst halt einmal viele gute Entwickler. Und wahrscheinlich glaubst du, dass du so weiter. Und es gibt Leute, die investieren dann unheimlich viel in Regulatorik und den Apparat da drum und andere, also ich meine, bei anderen Belangen war er höchst professionell, ne? Also dass er versucht hat, die Politik systematisch zu beeinflussen, anders kann man es ja nicht sagen. Ich weiß nicht, aber wie professionell er es gemacht hat, ne? Aber er hat auf jeden Fall das Problem erkannt und da wirklich viel Geld ausgegeben. Ich glaube schon, dass er auch seine Eltern sagen, sind ja Juraprofessoren. Ich glaube schon, dass er auch Berater hatte, die ihm gesagt haben, was da zu brauchen ist. Investoren versucht haben zu helfen. Wo ich mir nicht sicher bin, es wird ja immer so erzählt, FTX war ja eigentlich ein Grand. Also ich höre immer so das Narrativ, FTX war eigentlich ein, also die Kryptobörse, die er gebaut hat, war eigentlich ein super solides Business, wo das Geld nur so rausgeflossen ist und er hat sich nur mit dem Hedgefonds verzockt. Da bin ich mir halt auch nicht so sicher. Also ob FTX standalone, also A, war es in den USA ja nicht legal oder das meiste, was sie gemacht haben, dann konnte man nur in Bahamas machen, das muss man schon mal unterscheiden. Ob FTX USA jetzt bei den Werbeausgaben, also wenn die Werbeausgaben dagegen rechnest, und da sind wir bei dem Customer Lifetime Spiel, also das hat sich mit Sicherheit nicht auf Unit Economics gelohnt, sondern es hat sich nur gelohnt, FTX so stark aufzublähen, weil du A, dieses noch nicht legale internationale Geschäft hattest, was dann aber trotzdem Leute aus allen Ländern genutzt haben und eventuell, weil du deinen eigenen Coin, den, wie hieß der, FTT, glaube ich, damit sagen, hochgejagt hast und damit dein Privatvermögen mehr oder weniger. Und weil du sagen, selber spekuliert hast mit deinem Almeida auf eventuell die Sachen, die du selber auch weiter pusht. Und ich habe nicht das Gefühl, dass eins der Businessmodelle an sich profitabel und sustainable war, sondern das ist auch nur in der, also jetzt nicht super substanziell, aber mein Gefühl ist schon, dass keins der Modelle standalone, zumindest auf der Basis, wie es dann also aufgeblasen wurde und wie viel Geld sie ausgegeben haben, funktioniert hätte, also so attraktiv wäre. Sondern es musste schon alles ineinander greifen. Also es ist so eine Art Flywheel mit dem eigenen Coin, der eigenen Börse, dem eigenen Hedgefund. Und nur das rechtfertigt dann, glaube ich, diese hohen Werbeausgaben und so weiter. Und es ist eben nicht so, dass er was Geniales gebaut hat, wo er auch Social Milliardär wäre, glaube ich. Sondern es war, dann hätte er keine Investoren gebraucht, to be honest. Wenn das so wäre, wie gesagt, dann hätte man nicht Investoren Geld nehmen müssen. Von daher, glaube ich, wird er da noch viel, viel zu sehr als Genius gesehen.
Und letztes Highlight zu der Aufnahme ist, dass er wohl überlegt hat, Donald Trump 5 Milliarden zu geben, um 2024 nicht als Präsident zu kandidieren.
Ja, das, ja, vielleicht war das sein Deal mit den Demokraten auch, keine Ahnung. Ich glaube, dass es das wiederum furchtbar rational ist, weil man unterstellen kann, dass es Trump vor allen Dingen um Geld geht. Mich wundert, dass er es nicht genommen hat, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich, weil es nur in Tokens gewesen wäre oder so.
2024, das war zu der Zeit, als FTX zusammengefallen ist.
Ja, also wir glauben ja nicht, dass Trump das macht, um Amerika zu retten. Also ich glaube, der hat primär pekuniäre Motive und ihn auszuzahlen, wenn man wirklich glaubt, dass Trump schlecht ist für Amerika, dann halte ich das für eine rationale Schlussfolgerung. Mich wundert, warum der Deal nicht zustande gekommen ist, ehrlich gesagt. Vielleicht zahlt Putin mehr, I don't know.
Was haben wir noch für schnelle News, bevor du aus dem Bett gehen kannst.
Genau. Signa Sports, das haben wir beim IPO besprochen, glaube ich, waren nicht übermäßig überzeugt, ist von, was waren das, 6 Euro ursprünglich oder so, auf jetzt Penny Stock. Sekunde, ich muss mal den Kurs Signa Sports United hieß das, glaube ich, ne? Genau, ist bei $8 an die Börse gekommen, steht jetzt bei 15 Cent. Das ist quasi das Online-Sports-Imperium um Reno Benkos Firmen geformt. Auch da kurzer Blick in die letzten Zahlen. Wir haben das Q2 23 lag beim Umsatz, also Q2 22 Vorjahr war 255 Millionen Umsatz, oder Net Revenue heißt es hier. Q2 23 ist 195 Millionen, also eine 20-prozentige Kontraktion und gibt mehr, ein bisschen mehr auch 22-prozentige Kontraktion im Online-Geschäft. Das ist, ich würde sagen, mehr als der Markt. Das EBITDA, Adjusted EBITDA ist von minus 15 Millionen auf minus 60, 59 Millionen. Untergang negative, also im Handelsgeschäft negative Marge von 30%, muss man auch erstmal schaffen. Die Visits sind 26% runtergegangen. Gross Profit Rohertrag über 50% eingebrochen. Komplette Shitshow, würde ich sagen. Die Firmen, die dahinter stehen, können wir vielleicht nochmal sagen, was damals so, war es nicht auch ein Speck? Nee, war das ein Speck? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war ein normaler Börsengang. Die Firmen zeigen sich schon gar nicht mehr, was um den Ruf zu, nicht zu schädigen.
Also die einzige Firma, die ich daraus kenne, ist Tennis Point.
Ja, ich glaube, Fahrrad.de und so ist auch dabei. Sekunde. Aber die zeigen echt nicht mal die Marke auf der Seite. Sekunde. Events, Presentations. Da gucken wir mal letzte Präsentation an hier.
Na, es könnte ein Spec sein, weil sie sind bei $8 gestartet.
Ja, aber eigentlich müsste es ja 10, aber es kann natürlich sein, dass es schlicht.
Fahrrad.de ist dabei, Tennis Point.
Ja, und sie haben Wiggle gekauft mit dem Spec. Also genau, es war ein Spec und sie haben gleichzeitig Wiggle den Bicycle Store gekauft. Ja, also Inflation ist schuld, ist die erste Folie. Commodity Prices steigen. Das ist bei Fahrrädern natürlich nicht ganz unwichtig, wenn Stahl und alles teurer wird. Wobei Stahl müsste ja jetzt gerade, wenn die Konjunktur abflaut, eher günstiger werden. Oder Aluminium oder was auch immer, Carbon. Container Shipping Rates sind höher geworden. Da lerne ich nichts draus aus der Präsentation. Okay. Aber dann ein gutes Beispiel, wie bei einem Spec aus 10 Euro 15 Cent werden können. Und damit mehr als 99% des Kapitals der Anleger vernichtet. Und jetzt will Rene Benko das aber wieder private nehmen, habe ich irgendwo gelesen. Also ganz ähnlich wie Smile Direct. Und wenn, also wenn ich es richtig verstanden wollten, da die Gründer ja auch nochmal investieren. Und hier, das wäre natürlich geil, wenn du einmal das Backgeld einsammelst und dann für Pennies on the Dollar deine, also literally Pennies, deine, also für 60 Millionen. Moment, wenn die jetzt noch 60 Millionen wert sind, dann müssen die mal 15 Cent auf 10 sind 7 mal 70 mal 6. Sind die mal 4,2 Milliarden wert gewesen? Nein.
Kann auch sein, sind doch große Shops dabei.
Wahnsinn. Jetzt würde ich gerne nochmal die Art Episode hören, die wir gemacht haben. Naja, auf jeden Fall sind jetzt mal 60 Millionen wert und es wird diskutiert, ob René Benko es wieder von der Börse nimmt. Das wäre natürlich ein Schnäppchen jetzt. Der Kurs ist aber allein in den letzten 5 Tagen und hat er sich nochmal halbiert. Normalerweise würde, wenn er jetzt von der Börse nimmt, ja der Kurs wieder anziehen. Naja, okay, nicht zu viel Zeit darauf verbringen. Ansonsten, die ersten AI-Startups senken schon ihre Bewertung wieder. The Information berichtet, Stephanie Palazzolo, dass Jasper, also das war es einst eine der besseren oder der besten Lösungen, um wirklich Texte zu kreieren oder Copywriting AI. Also so können viele Leute im Bereich SEO oder Online-Marketing, die das den GPT-Lösungen vorgezogen haben, zumindest in der Vergangenheit, weil die so für den Use Case schon sehr viel besser waren, aber eben auch nur so ein Wrapper um existierende Modelle, dass die ihre interne Valuation so um 20% runtergefahren haben, obwohl die Märkte sich ja eigentlich erholen. Ne? Also es gibt jetzt keinen Grund mehr aus Zinsgründen, die Valuation zu senken, dass man sagt, das Gesamtszenario hat sich geändert, sondern die Gründe müssen mehr eigentlich in der tatsächlichen Performance der Firma liegen. Also es könnte sein, dass halt ein paar von diesen Superrunden wirklich zu hoch gepriced gewesen sind und so ein bisschen Realismus jetzt einkehrt. in der AI-Szene. Es gibt natürlich weiter Sachen, die gefundet werden und die spannend sind, aber trotzdem scheint die Euphorie ein bisschen nachzulassen. So, und dann gestern, ach, herzlichen Glückwunsch zum Tag der Einheit übrigens. Wenn ihr es hört, ist ja schon vorbei, aber wir hätten uns ja nie getroffen, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, du wärst in die DDR geflüchtet. aber herzlichen Glückwunsch. Also die zweitwichtigste Zahl, außer die rauskam, sind die Tesla Deliveries. Die waren 4% schlechter, als die Wall Street erwartet hat. Die Aktie hat aber gar nicht so schlimm reagiert, glaube ich. Also man hatte mit ein bisschen besseren Zahlen gerechnet, hat sich eigentlich ganz gut gefangen. Aktie ist vollkommen unverändert. Wie gesagt, Wall Street hat sie 4% höher erwartet. Sie kam ein bisschen niedriger raus, sicherlich nicht brutal schlecht, aber man muss natürlich bedenken, dass Tesla so aggressive Price Cuts gemacht hat, um diese Zahlen zu treffen. Trotzdem stehen sie wahrscheinlich da, besser da als andere Autobauer. Das ist aber auch vollkommen klar. Aber man wird es in der Rohmarge von Tesla erkennen, denke ich. Und es werden weitere Price Cuts wahrscheinlich nötig sein, wenn man die Absatzzahlen hochhalten will. Aber wie gesagt, gemessen am Umfeld, ist auch keine furchtbaren Zahlen oder so, waren einfach nur ein bisschen schlechter als erwartet. Wurden schon nicht gut erwartet und waren noch ein klein bisschen schlechter. Genau. Und damit sind wir so am Ende. Eigentlich müssen wir auch nicht über Elon reden, oder? Möchtest du über Elon reden?
Nö, eigentlich
Ja.
nicht.
Dann skippen wir Elon. Heben wir uns das für eine andere Episode auf. Ich bin mir sicher, es wird noch genug Anlass geben. Dann bleiben wir heute beinahe Elon frei. Wie gesagt, Tesla zahlen gar nicht so schlecht. Aber.
Ich bin bald ein Jahr Twitter frei. Das bedeutet, dass Elon bald ein Jahr Twitter besitzt.
Hast du es an dem Tag wirklich beschlossen
Ja.
und durchgezogen?
Ja.
Die Twitter-Trolle sagen ja immer, dass die Leute, die das androhen, nicht machen, aber du bist das Gegenteil. Du versuchst mich zu verleiten, doch drüber zu reden. Aber herzlichen Glückwunsch, das ist bestimmt gut für deine Gesundheit. Deine, wie sagt man, mentale Gesundheit.
Ja, macht das Leben viel angenehmer. Und ich kriege ja immer noch, die schlimmsten Twitter-News kriege ich ja immer noch von dir. Immer warm präsentiert.
Ja, ich frage mich, wie die dich erreichen, wenn du nicht da bist.
Kommen links und rechts, kommen sie irgendwie dann an. Es gibt nur diesen einen Group-Chat hier. Grüße gehen raus. Der müsste mal langsam auf irgendein anderes Medium
Ah ja, ich weiß,
rüberwandern.
welchen du meinst. Ja. Wie bekommst du die dann mit, wenn du nicht auf Twitter bist?
Gar nicht. Ich war ja gestern drin und habe noch mal geschaut, aber ich reagiere da überhaupt nicht mehr drauf. Also,
Verstehe.
ja, war eine schöne Zeit da, aber ich glaube, es wird einfach. Kann mir nicht vorstellen, dass das Ding noch mal so gedreht wird, dass da Leute gerne draufgehen.
Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Wahlen ausgehen, glaube ich. Meinst du, wenn ein Republikaner gewinnt, was wird dann passieren? Also ich habe ein bisschen Angst davor, aber.
Am Ende hat er das Medium so umgedreht, dass man da keine Zeit mehr drauf verbringen möchte, außer man ist seiner Meinung. So, und das ist halt jetzt, ist einfach wie ein Newspaper, das eine gewisse Richtung geht und das wird halt dann nicht mehr besucht.
Ja, das würde ich auch sagen. Es ist eigentlich keine Plattform mehr. Also A, weil es sagen, die Meinung des Verlegers besonders verstärkt. Also sagen, es gibt ja sagen, Elon sorgt ja dafür, dass er selber die meiste Reichweite hat. So, damit ist es eigentlich zumindest keine neutrale Plattform mehr. Das muss man schon sagen. Und es ist eben nicht nur algorithmisch, sondern so. Also die einzige Sache, die ich sage, und dann machen wir auch Schluss heute, dass Elon Musk ja gestern wieder so Anti-Zelensky-Memes verbreitet hat. Was ich so ein Free Speech soll er machen, ist alles okay. Aber ich finde es dann doch erwähnt. Also natürlich darfst du, und ich meine, er findet halt lustige Sachen lustig und auch wenn sie politisch sind, so ist ja auch fein. Aber ich finde es schon ein bisschen arm, wenn du dich nicht traust, irgendwie Putin oder Xi Jinping auf Twitter anzugreifen, aber dir nicht zu fein bist. Sozusagen Zelensky, es gab so ein Meme, wo dieser Junge, der in der Klasse sitzt und so ganz stark. Ich weiß nicht, wie das Meme heißt, ehrlich gesagt, aber sich nicht verkneifen kann, irgendwas zu tun. Und dann stand so drunter, also man hat das Gesicht von Zelensky da reingemorpht und dann gesagt, so, dass Zelensky, wenn er irgendwie 10 Minuten nicht nach einer Milliarde neuer Rüstungshilfe gefragt hat, kann man lustig finden, das verstehe ich auch. Ich finde es aber ein bisschen arm, wenn du halt im Zweifel auf die kleineren, also wenn du deinen Free Speech nicht nutzt, um Diktatoren anzuprangern, Aber Leute, die gerade von sagen, Aggressoren angegriffen wird, dich darüber lustig machst, weil sie sagen, um internationale Hilfe bitten, finde ich's einfach ein bisschen out of touch, aber weiß nicht. Und das ist, warum ich auch Sorgen mache, wenn ein republikanischer Kandidat gewählt wird, dass das relativ wahrscheinlich heißen wird, dass es keine weitere Unterstützung aus den USA für die Ukraine gibt. Und das macht es natürlich sehr attraktiv für Russland wiederum, dafür zu sorgen, dass ein republikanischer Kandidat gewählt wird. Deswegen der Kreml ja auch sagt, dass Elon Musk ein sehr großer Unternehmer ist, ein großes Vorbild. Aber da gehen wir jetzt nicht hin, sonst verlieren wir eine weitere Viertelstunde. Das diskutieren wir ein anderes Mal.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir uns gefunden haben, Tag der Deutschen Einheit, und wünsche allen einen schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag. Bis
Wir
dann.
brauchen mehr Vereinigung, weniger Spaltung. Schönen Abend.
Peace.
Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler. Recherchiert von uns, produziert von Jan aus dem Off. Infos zur Vermarktung gibt's auf doppelgänger.io/sponsoring. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit einer Person, die uns noch nicht hört. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.